Sie hören eine Sendung von DRS2.
Anna Kollreuter, ihre Großmutter, war in Analyse bei Sigmund Freud. Und nicht nur das, nein, sie haben ihre Analyseprotokolle gefunden. Ich stelle mir vor, einerseits ist man dann ganz erschauert, weil man von diesem großen Mann etwas mitbekommt. Andererseits ist ja ihre Großmutter, zu der sie ja auch ein enges Verhältnis hatten. Das ist ja was Zwiespältiges. Wie war das?
Also bekommen habe ich es vor 20 Jahren. Da habe ich zuerst den Brief von Freud bekommen. Das war schon eine Sensation. Und ein paar Tage später die Tagebuchhefte. Und ich habe sie dann durchgelesen. Und das allererste Mal sind mir die sehr, sehr nahe gegangen. Und ich habe mich ein bisschen geschämt und war ein bisschen stolz und so weiter und habe es dann gelassen. Nach 10 Jahren habe ich dann mal begonnen herumzufragen im Freud-Archiv in New York, ob der Freud Notizen gemacht hat, 1921 zufällig, als meine Großmutter, ob es sowas gäbe. Und dann hat der Reisler dann geschrieben, das gibt's nicht, aber ich soll unbedingt das Tagebuch und den Brief nach New York schicken in das Freud-Archiv. Und nachher hat dann noch jemand gefragt aus Deutschland und wollte mich sofort in Zürich treffen. Und dann habe ich gemerkt, das ist für mich zu früh und habe alles liegen gelassen. Habe gedacht, ich warte jetzt noch ein bisschen. Also unter Freunden habe ich schon gesprochen, immer wieder darüber erzählt und so. Und die haben gesagt, mach doch was, mach doch was. Auch gerade der Sebastian zum Beispiel.
Kurzenbichler, den wir gleich hören.
Ja. Vor 3 Jahren kam dann jemandem die Idee, im Symposium in Tübingen für Geschichtsforschung in Psychoanalyse einen Vortrag zu halten. Ich soll es doch einfach mal probieren und schauen, wie das ankommt. Dann habe ich das gemacht voller Aufregung und es ist ganz gut angekommen. Und nachher hat sich die Idee vom Buch entwickelt.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, ihre Großmutter ging mit 27 Jahren, ich glaube es war 1921,
21, ja.
In Analyse. Sie kam aus Zürich, sie wuchs mit 2 jüngeren Brüdern auf, sie studierte zuerst Germanistik, dann Medizin und Psychiatrie. Mhm. Und als sie eben 27 war, war sie schon 7 Jahre verlobt und nicht ganz sicher, wie ist das eigentlich mit dem. Sie war also nicht eine besonders kranke, im eigentlichen Sinne kranke Frau, sondern sie wollte eine Klärung. Das vielleicht noch dazu. Sebastian Krutzenbichler, Sie wurden ja vorhin schon erwähnt. Sie haben ja Frau Kollreuter zugeraten, etwas damit zu machen. Warum eigentlich?
Ja, weil ich das so spannend finde. Und ich fand es eine regelrechte Offenbarung, also protokollartigen Bericht von einer Analyse bei Freud vorzufinden, wo sehr schön zu sehen ist, wie die Beziehung zwischen Freud und der Analysantin, der Großmutter von Anna Kollreuter, so passiert ist. Und da ich mich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Psychoanalyse beschäftige, vor allem auch mit der Beziehungsgestaltung in der Psychoanalyse, war das für mich ein Muss. Deswegen habe ich Anna Kollreuter auch da ermuntert, was daraus zu machen.
Pierre Passet, Sie haben ja auch einen Artikel geschrieben im Buch von Anna Kollreuter, das ja Anlass ist, dass wir uns auch heute hier treffen. Was war so das spannende Moment für Sie?
Das spannende Moment war, dass es einerseits genauso ist, wie man sich stereotyperweise eigentlich vorstellt, wie eine Analyse bei Freud gewesen sein könnte und dass es andererseits völlig anders ist. Also, dass man erst beim zweiten Lesen, beim dritten Lesen langsam bemerkt, was hier eigentlich das Spezifische ist, weil das auf den ersten Blick völlig, also für mich jedenfalls, verschwunden ist hinter all den Vorurteilen und dem, was man eben glaubt, schon zu wissen über Freud und wie er analysiert hat.
Was man glaubt zu wissen über Freud, ist ja eigentlich, dass wenn man Freud hört, geht es immer um was Sexuelles. Mhm. Und wenn man jetzt dieses Protokoll liest, muss man sagen, die gehen ja von vornherein richtig ran.
Das ist so, ja. In meiner Praxis und ich denke in der Praxis der meisten Kollegen heute wird man so etwas nicht finden, dass also gleich von Anfang an eine Analysantin von ihren sexuellen Fantasien, vom Onanieren und so weiter spricht. Aber das ist natürlich klar, diese Analysantin hier, die kam nicht einfach so als unbeschriebenes Blatt nach Wien, sondern die hatte schon sehr vieles über Freud gelesen. Und Freud war natürlich damals das Einzige, was man über Psychoanalyse lesen konnte. Heute steht in jeder Zeitschrift irgendetwas drin. Also die hatte eine sehr präzise Vorstellung, worum es da nun gehen sollte. Und das hat sie auch bedient. Und Freud andererseits hat auch eine sehr klare Vorstellung gehabt, was ihn da erwarten würde bei einer jungen Frau. Und auch das hat er dann sogleich an die Frau gebracht.
Bevor wir ein Beispiel hören, möchte ich noch von Ihnen, Sebastian Krutzenbichler, wissen, die Großmutter, die eben damals 27 Jahre alt war, war einige Monate in Wien und machte ja eigentlich dort nichts anderes, außer sich 6 Tage in der Woche zur Psychoanalyse bei Freud zu begeben. Und sie hat ja ihre anderen Kontakte völlig nicht mehr gehabt in diesem Wien. Also sie war ja dann wirklich ganz konzentriert auf Sigmund Freud. Und das bedeutet, betonen Sie ja auch. Das ist ja die alte, große Geschichte der Übertragung in der Psychoanalyse. Sie hatte keinen anderen außer Freud, auf den sie ihre ganzen Wünsche und Vorstellungen hinwenden konnte. Das ist Ihnen ja dann auch sehr ins Auge gesprungen.
Freud hätte sich das gewünscht, dass das so wäre, aber es war ja nicht so. Also er hat ihr ja erklärt, dass sie, um in der Psychoanalyse etwas bewirken zu können, abstinent sein sollte. Das meinte, dass sie also Beziehungen außerhalb der Analyse, vor allen Dingen zu Männern, bitte nicht haben sollte, sondern alles, was an sexuellen Wünschen, an Fantasien, an Assoziationen, Träumen hochkommt, in die Analyse eingebracht wird und sozusagen alles auf die analytische Situation und die Beziehung zu ihm eingeengt. Aber sie hat sich einerseits dran gehalten, dass sie, glaube ich, ihrer Familie gegenüber sehr abstinent war, aber, wie wir ja aus den Protokollen ersehen können, in Wien selbst durchaus sich nicht so abstinent zu halten, wie Freud es sich gewünscht hätte. Und wenn man so den Bericht verfolgt über die Analyse, könnte man sich vorstellen, dass es eine Reaktion gewesen ist, der Großmutter von Anna Kohlreuter auf die Abweisung durch Freud in der Analyse.
Er konnte ja auf ihre Liebeswünsche nicht eingehen, darf man ja nicht als Psychoanalytiker, Freud auch nicht.
Er kann nicht auf ihre Liebeswünsche insofern eingehen, dass er mit ihr eine Beziehung beginne. Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob das, was sozusagen an Liebesgefühlen angeboten wird, ob das abgelehnt wird, ob das vom Tisch kommt oder auf einen anderen hin interpretiert wird oder ob derjenige, der auf der Couch liegt, das Gefühl haben kann, ich komme an mit meinen Liebesgefühlen bei ihm. Oder eben nicht.
Nehmen wir doch mal ein Beispiel, Anna Kohlreuter, und zwar das Chlorophyll-Beispiel. Das passt ja jetzt vielleicht ganz gut.
Das ist eine Eintragung vom 26. April 21. Da schreibt sie, ich höre im Wartezimmer, wie der Patient vor mir, der junge Mann, das Wort Chlorophyll sagte. Ich dachte, so eine Assoziation würde mir nie einfallen. Ich bin so wahnsinnig ungebildet. Denn humanistische Bildung, die fehlt mir ganz. Und die naturwissenschaftliche ist auch an mir abgeglitten. Dazu sagt Freud, sie wollen sich herabsetzen in intellektueller Beziehung. Bei anderen Frauen ist das gewöhnlich in körperlicher Beziehung. Sie erzählen, wie sie zum Beispiel Hämorrhoiden etc. haben. Pause, es fällt mir nichts ein. Freud sagt, also ist es ein besonderer Widerstand, der mit der Übertragung zu tun hat. Dann sagt sie, ich habe sie so unbeschreiblich gern, wie ich noch gar niemand vorher geliebt habe, kommt es mir vor. Freud sagt, diese Liebe zum Vater war so ungeheuer, dass alles Spätere ein schwacher Abglanz war. Von der Intensität der Kinderliebe macht man sich keinen Begriff. Sie ist ja auch nur Potenzial vorhanden und wird nicht zur Tat. Sie sagt, als Kind dachte ich immer, wenn ich nur nie eine unglückliche Liebe erleben muss. Das könnte ich nicht aushalten, denn meine Liebe ist größer als die anderer Menschen. Er sagt, das alles können Sie nur denken, weil Sie schon einmal eine Enttäuschung durchgemacht hatten, die Sie nicht mehr bewusst erinnerten. Wenn Sie sich herabsetzen, tun Sie es, um mir die Liebe zu verleiden, wie zum Beispiel die Dame mit den Hämorrhoiden. Dann fragt sie, warum entsteht denn aber nur bei mir die Neurose? Alle Menschen haben ja diese Enttäuschung. Er antwortet, einmal ist die Leidenschaftlichkeit der Menschen verschieden groß. Es gibt eine Größe der Leidenschaft, die vom Kind nicht mehr bewältigt werden kann. Und zweitens ist das Verhalten des anderen Teiles daran schuld.
Herr Krutzenbichler, können Sie uns das noch ein bisschen so hinformulieren, dass klarer wird, was zwischen den beiden Menschen da passiert, zwischen Sigmund Freud und Anna Kohlreuters Großmutter?
Ja, nur diese Szene isoliert betrachtet, würde ich sagen, bietet die Großmutter von Anna Kohlreuter Freud an, dass sie mit ihrem Couchbruder, von dem sie das Wort Chlorophyll gehört hat, um seine Gunst buhlt.
Entschuldigung, Couchbruder.
Ein anderer Analysant, ja. Und ich finde das hochinteressant und spannend, diese Situation, weil Freud offensichtlich so, wie es ihm angetragen wird, erstmal nichts wissen möchte, weil wir ja wissen, dass also die Großmutter, die Analysandin, Brüder gehabt hat, mit denen sie auch um die Gunst des Vaters rivalisiert hat. Und das lehnt Freud hier dieses Angebot ab und geht dem nach, was er offensichtlich im Sinn hat, nämlich das, was wir ödipalen Konflikt nennen, und setzt sie sozusagen von der Konkurrenz zu dem jungen Mann, der vor ihr da war, zu den Frauen, die auch bei Freud sind. Und es ist eine sehr verwirrende Situation, auch eine sehr kränkende Situation, weil er das Angebot der Analysandin auf eine körperliche Ebene zerrt, die, wie ich finde, gar nicht angemessen ist. Und es scheint auch so zu sein, sie sagt, mir fällt nichts ein. Das heißt, sie ist offensichtlich gekränkt und verletzt, dass er sie so auf diese Art und Weise so abblitzen hat lassen. Und in ihrer Verwirrung kommt sie nochmal, und zwar diesmal vehementer, indem sie ihm ihre Liebesgefühle gesteht.
Damit er endlich nicht mehr so ein Grobian ist.
Ja.
Platt gesagt.
Platt gesagt.
Sind Psychoanalytiker heute noch solche Grobiane?
Tja, also ich glaube, die Menschen sind nicht besser geworden seit Freud. Es gibt natürlich eine riesige Geschichte seither in der Psychoanalyse. Ganz viele andere Leute außer Freud haben auch etwas dazu beigetragen. Und wenn wir heute Psychoanalyse machen, dann wollen wir das alles auch berücksichtigen. Also ist das eine viel komplexere Sache. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Freud hat die Psychoanalyse erfunden. Er hat sie wesentlich seine Selbstanalyse erfunden und dabei sind ihm ein paar ganz markige Sachen eben aufgefallen, eingefallen und die erwartet er immer wieder bei seinen Patienten. Eine solche Analyse in dieser Zeit ist natürlich viel mehr als das heute ist, auch ein Lehrgang.
Ja,
also
genau.
Der Freud erklärt seine Theorie und das erwartet die Patientin auch. Ich bin auch ihrer Meinung, in diesem Moment ist es so krass, wie sie da abgewiesen wird und stehen gelassen, dass ihr die Spucke wegbleibt und dann auch die Sprache. Aber sie fasst sich relativ schnell wieder und kommt auf das Terrain zurück, was Freuds Terrain ist. Also ich habe es so gesagt, sie gibt dem Kaiser wieder, was des Kaisers ist. Und dann hat der Freud das auch wieder im Griff und kann mit seinen Instruktionen fortfahren. Heute würde man sagen, ja, wie ist es möglich, dass sowas überhaupt den therapeutischen Effekt hat? Wenn jetzt ein x-beliebiger Mensch da irgendeine Vorlesung hält seinem Patienten, dann wird das wahrscheinlich nicht gut herauskommen. Aber Freud hat natürlich zu diesem Wissen einen ganz anderen Bezug als diejenigen, die seine Bücher gelesen haben und das dann nachher applizieren. Das war seine ureigenste Erfindung. Und das muss man natürlich mithören und sich auch mitvorstellen, dass das für diese Frau hier ein Erlebnis, ein bewegendes Erlebnis war von diesem großen Mann, der damals schon weltberühmt war, an ihrer Person nun exemplifiziert zu bekommen, was der herausgefunden hat. Und das allein hat wahrscheinlich schon eine therapeutische Wirkung. Der therapeutischen Wirkung ist es überhaupt sehr schwierig. Wir wissen heute, dass wahrscheinlich das meiste, was therapeutisch wirksam ist, relativ unspezifisch ist. Also auch nicht das, was wir gerne hätten. Unsere klugen Deutungen sind häufig nicht das, was therapeutisch wirkt, sondern unsere Zuwendung in dieser Größenordnung.
Anna Kölreuter, das Interessante ist ja, wenn wir schon von therapeutischer Wirkung, was immer sie auch sein mag, sprechen, dass ihre Großmutter ja schon zu einer Lösung kam. Sie hat diesen Verlobung, diese siebenjährige Verlobung, dauernde Verlobung aufgelöst und einen anderen Mann geehelicht. Sie haben ihre Großmutter ja als eine sehr lebenszugewandte Frau erlebt, als eine Frau, die zumindest also gar keinen Schaden genommen hat von dieser Art Kur, wie sie bei Freud mitbekommen hat.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube, sie war auch gerne dort. Sie hat ja mit uns nicht drüber gesprochen. Das steht ja auch im Buch drin. Ich glaube, auch meine Onkel und Tante und meine Mutter, die wissen nichts, außer dass sie bei Freud war. Aber sie hat über die Zeit in Wien gesprochen, nicht über die Analyse. Und ich glaube schon, dass da eine Bewunderung für Freud da war und die ist geblieben.
Ihre Großmutter ist ja nicht Psychoanalytikerin geworden, was ja auch noch interessant ist.
Ja.
Könnte man ja denken, liegt auf der Hand. Sie hat ja eigentlich während ihres Lebens keine Funken aus dieser Begegnung geschlagen.
Das kann man vielleicht nicht sagen. Also sie hat geschrieben, sie war ja nachher Journalistin und ich glaube, dort sind schon Dinge reingekommen und sie hat vor allem sich immer mit der analytischen Literatur und mit Analyse beschäftigt und sie war natürlich, als ich die 3,5 Jahre bei ihr gewohnt habe, sie wollte alles wissen und besprechen, auch später, bis sie gestorben ist. Also das Interesse war schon da.
Das meine ich auch aus dieser besonderen Tatsache, dass sie bei Sigmund Freud war. Das hat sie ja nicht wie ein Schild vor sich hergetragen.
Nein, das hat sie nicht. Nein.
Also das war ja eher eine diskrete Angelegenheit. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, ganz in Freuds Sinn, dass man über so etwas nicht in die Öffentlichkeit geht.
Bleibt ja immer noch die Frage, warum hat sie das Tagebuch behalten? Das ist für uns alle auch nicht klar.
Wie ist das eigentlich, wenn man so ein Tagebuch dann in die Hände bekommt? Ist das dann der Hauch des großen Sigmund Freud, der einen ergreift? Oder steht man dann über sowas? Bei Ihnen war das jetzt noch, weil es von der Großmutter war. Aber ich meine so diese andere Dimension.
Ich war sehr aufgeregt. Für mich war es wie ein bisschen skurril, als ich das Tagebuch in den Fingern hatte, zuerst den Brief. Das war ja wie quasi ein Beweis dafür, sie war wirklich dort.
Also Sie meinen also, mit dem Brief, den Sigmund Freud an die Großmutter
geschrieben hat? Ja, eine Woche vorher. Das Tagebuch war dann der Beweis, sie war wirklich da. Es ist nicht nur ein Abmachungsbrief.
Ich habe schon mal einen Artikel gelesen über das Buch und da stand eigentlich was wirklich Überraschendes. Sei nicht vorgekommen. Ging Ihnen das auch so?
Es kommt darauf an, wie man es anschaut. Also in einer gewissen Hinsicht kann man das sagen. Ja, irgendetwas Überraschendes ist nicht dabei herausgekommen. Für mich hat aber diese Lektüre eben in dieser Hinsicht ein Aha-Erlebnis, dass ich mir gedacht habe, so ist das. Also diese Kritik, die man heute an dieser Lehrbuch oder dieser Schulmeisterei üben würde, ist mir plötzlich bewusst geworden. Das ist was ganz anderes bei Freud. Und das Zweite, was ich dann beim mehrmaligen Lesen sehr fasziniert hat, ist die Art, wie er mit der Patientin spricht. Das ist kein Gespräch in einer Klinik, wo diagnostische und therapeutische Ausdrücke verwendet werden, sondern das findet mitten in der Kultur statt. Also die beziehen sich immer auch auf etwas außerhalb, also auf Literatur, auf Musik und so weiter. Und Freud hat, glaube ich, ein außerordentliches Gespür gehabt, gerade über diese dritten Dinge, über das Kulturelle mit seinen Patienten ins Gespräch zu kommen. Das ist heute natürlich etwas anderes. Unsere heutigen Patienten lesen nicht die Bücher, die diese Frau hier gelesen hat und die damaligen Patienten. Bei uns muss man manchmal eine Analyse über Texte von Bob Dylan oder über so etwas führen, weil das dann wichtig ist, dass man das kennt und weil sich darüber etwas sagen lässt, was eigentlich nicht sagbar ist. Aber Freud schien mir, ist ein Meister in der Handhabung des Dialogs, jetzt ganz unabhängig davon, was das für psychoanalytische oder therapeutische Technik bedeutet.
Sie nicken, Herr Krutzenbichler.
Ja, für mich war das eine Offenbarung, und zwar weil wir ja wissen, dass Freud also seine Schüler darauf hingewiesen hat, dass das, was er so geschrieben hat, sie nicht als Regelwerk verstehen sollten, sondern dass es seine Art war, wie er gearbeitet hat. Und im Grunde genommen muss jeder, der Analyse betreibt, für sich die Psychoanalyse neu erfinden, muss seine Haltung in dem Prozess finden. Und das war für mich also sehr, wie gesagt, eine Offenbarung und spannend, das so zu erleben. Und wie Fazet gerade formuliert hat, was ich sehr bewundert habe, auch war so diese Art der Verständigung über zum Beispiel die Hirtenflöte oder anderes Kulturelles, dass sozusagen da ein Übereinstimmen, ein Verstehen stattgefunden hat, was so direkt nicht formuliert werden kann.
Die Psychoanalyse, das weiß man, kommt aus dem bürgerlichen Wien. Die Leute waren, kann man von ausgehen, belesen, die eine Psychoanalyse überhaupt aufsuchten. Und Sie haben gerade die Hirtenflöte erwähnt, das ist noch eine spezielle Geschichte, die Sie, Herr Passett, in Ihrem Artikel im Buch ja auch noch mal, die ist von Arthur Schnitzler, umreißen. Vielleicht können Sie sie jetzt noch mal kurz zusammenfassen.
Es geht darum, dass ein alter Mann, der eine junge Frau hat, das ist ein Astronom, eines Tages plötzlich sich fragt, wieso ist diese Frau eigentlich bei mir und was weiß ich eigentlich von ihr? Und er sagt, ich weiß gar nichts. Und er gibt ihr dann den Rat oder er zwingt sie geradezu, in die Welt hinauszugehen und einmal ihre eigentlichen Wünsche auszuleben. Und das ist eine abenteuerliche Geschichte, die geht dann von einem Mann zum nächsten, verschiedensten Liebhaber hat sie. Und das ist eine ganz wilde Tour de force, die sie da macht. Und schlussendlich, nachdem sie das alles durchgemacht hat, kommt sie zurück zu ihrem alten Mann und der erwartet sie schon und glaubt, nun ist sie bereit für dieses ruhige Leben an seiner Seite. Und das ist dann überhaupt nicht der Fall. Es gibt einen eindrucksvollen Satz, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, vielleicht lesen wir den noch vor.
Mit kleinen Augenblick, die steinerne Fratze der Weisheit will sie nicht, weil er sie ja auf diesen Weg geschickt hat und das Selbstgenügsame, mit der er sie jetzt wieder
Also er empfängt. Meint ja nicht, dass Durchleben alle dieser Wünsche, das Ausleben der Wünsche würde etwas bewirken in ihr, sie bereit machen für diese Wehe oder was immer er sich vorstellt. Und sie sagt, das genaue Gegenteil ist der Fall. Der hat überhaupt nicht verstanden, was das heißt. Das war ein riesiger Irrtum. Und ich habe jetzt gesagt, man kann diese Geschichte lesen wie eine Parabel über die Analyse. Weil was der Analytiker macht, der sagt eben nicht, gehen Sie hinaus und leben Sie Ihre Wünsche aus, sondern er sagt, versuchen Sie hier auf der Couch ihre Wünsche in Sprache zu bringen. Und das heißt nicht, dass man sie ausleben kann, aber sie können in den Diskurs kommen, sie können neu verstanden werden, es können über die Assoziationen die tiefen Dimensionen dieser Wünsche verstanden werden und das kann ein neues Verhältnis zu diesen Wünschen und zu den eigenen Konfliktneigungen bringen, aber das Ausleben der Wünsche, das würde einen nur in unendliche Schwierigkeiten und in ein Chaos bringen.
Jetzt frage ich mal ganz naiv, Herr Krutzenbichler, das Ausleben der Wünsche hat ja auch was Schönes, mal so gesagt. Jeder Mensch würde ja gern dies und das ausleben, wir kommen nicht zu allem. ist die Psychoanalyse, also jetzt im Sinn noch bei Freud, aber auch noch heute, etwas wunschfeindlich, wenn man das nur so auf der Couch darf und vielleicht auch ein bisschen dann nach all diesem Diskurs für sich eingeschränkt lebensreif wieder in die Welt geht?
Geht ja in der Analyse mehr darum, das, was an Wünschen vorhanden, aber nicht bewusst ist, das erkennbar zu machen, sich darüber im Klaren zu werden, welche Wünsche man hat und falls man danach trachtet, die Wünsche umzusetzen, welche Folgen es möglicherweise hat, also dann eine Entscheidung treffen zu können, als das blinde Agieren, das heißt also einfach nur handeln und handeln und handeln. Also es geht um das Entdecken der eigenen Wünsche. Also man könnte ja sagen, wie Herr Passett das gerade formuliert hat, es geht nicht darum, gehen Sie mit Ihren Wünschen in die Außenwelt und befriedigen Sie die, sondern gehen Sie mit Ihren Wünschen in Ihre Innenwelt hinein und entdecken Sie die erstmal. Und dann können Sie Ihre Entscheidungen fürs Leben treffen.
Und da gibt es ja auch einen Dialog zwischen Freud und der Großmutter zu dieser Hirtenflöte, Anna Kollreuther. Ja.
Also ich beginne da mitten in der Vignette, weil es ist eine ganz lange Deutung von Freud, die sich auf die Eltern, also ihre Eltern und ihre Brüder und ihre Geliebten bezieht. Er fährt dann mit dieser Deutung weiter. Es lassen sich deutlich drei Schichten erkennen in ihrem Leben. Die jetzige, die Schicht, die die Brüder betrifft und dann die tiefste, die mit den Eltern zusammenhängt. Pathologisch ist das lange Schwanken, ob sie Richard heiraten sollen oder nicht. Dass es zu keiner Entscheidung kommt, beweist, dass etwas ganz anderes dahinter sein muss, das, wie sie selbst einsehen, mit den Brüdern und Eltern zusammenhängt. Sie sagt: Ich habe in Paris Walter so gern gehabt. Er schien mir auf einmal das Ideal, nicht mehr der Adolf. Dann sagt Freud: Sie gleiten vom einen zum anderen wie bei den Geliebten. Die Geliebten sind Brüderersatz. Sie sind darum gleich alt, eigentlich sozial jünger. Sie sagt: Ich möchte nach Russland, wie jene Söhne und Töchter der Aristokratie bei der letzten Revolution ihre Familien verließen. Ich möchte fortgehen und dieses Milieu verlassen, in das ich nicht gehöre. Ich denke an jenes Stück von Schnitzler, der Flötenton. Freud sagt, das ist genau ihr Konflikt.
Was ist genau der Konflikt? Was meint Freud da?
Also erst möchte ich gerne noch mal was dazu sagen, weil die Analysandin sagt ja nicht die Hirtenflöte von Schnitzler, sondern vom Flötenton. Und der Flötenton ist ja in der Geschichte das Entscheidende, dass die Frau überhaupt den Mann verlässt und sich auf den Weg macht, ihre Wünsche sich zu erfüllen. Und vorher hat der Mann versucht, sie zu zwingen und sie wollte gar nicht. Aber erst als sie den Flötenton hört, geht sie weg. Sie äußert damit ja auch den Wunsch, ich möchte in die Außenwelt gehen und meine Wünsche mir erfüllen, zum Beispiel nach Russland gehen. Das wäre so ein Wunsch, also den sie da...
Und so auch äußert. So ein Reiz, wie so ein Flötenton, ja, möchte sie ja auch.
So verführt zu werden.
Von wem? Von Freud? Eben, also was ist der Konflikt, wenn Freud sagt, das ist der Konflikt? Was meint er da?
Also der Konflikt zwischen dem Dableiben, in der Familie bleiben, was für Freud verbunden ist mit dem Ödipalen, mit dem Inzest und dem Wunsch wegzugehen, also weit fort, die Inzestflucht, weit weg. Und von dort kommt die Verführung. Die Verführung, das ist ein Fremder, der hier verführt. Aber man könnte auch sagen, die Geschichte, die sie dann erlebt, ist das immer Gleiche. Jeder dieser Liebhaber erweist sich schlussendlich als nicht derjenige, den sie erhofft hat, und dann kommt sie zurück zu ihrem Mann, und der, könnte man sagen, weist sie dann ähnlich verständnislos eigentlich, oder er ist ähnlich verständnislos wie Freud in dieser vorher beschriebenen Szene auf der Couch.
Ich stelle mir vor, wenn man jetzt so von außen zuhört, denkt man, was ist denn das für eine eigenartige Geschichte, diese Psychoanalyse? Worüber sprechen die eigentlich? Jetzt haben wir noch die Hirtenflöte, gut, das ist schon eine Zeit her, heute ist es Bob Dylan oder was auch immer. Wohin führt da der Weg einer Psychoanalyse?
Eine einfache Frage haben Sie nicht, Herr Frager. Heute wird ja Psychoanalyse immer auch im Zusammenhang mit Therapie gebraucht. Es gibt psychoanalytische Therapie. Da ist es klar, da ist irgendeine Störung, ein Symptom, und derjenige, der sich in Analyse oder in Therapie begibt, möchte das beseitigt haben. Wir sehen ja, in dieser Geschichte ist das nicht ein Symptom. Man kann das als Symptom bezeichnen, diese Unentschiedenheit, sich nicht entschließen zu können. Aber daneben gibt es etwas, was für die Psychoanalyse im Vergleich zu anderen Therapien spezifisch ist. Man könnte das eine Selbsterfahrung nennen. Also ein Vertrautwerden mit etwas in einem selbst, was einem nicht bekannt ist, aber einem immer treibt. Und dies ist ein langer, auch sehr spannender Weg, den man in der Auseinandersetzung mit dem Analytiker gehen kann. Dabei erfährt man ganz vieles über sich, was man, würde ich denken, auf keine andere Weise so erfahren kann. Das hat zum Teil eine therapeutische Wirkung, zum Teil aber auch nicht und ist eine Sache für sich selbst, die einen Eigenwert hat. Etwas, was man um der Erkenntnis und um dieser Erfahrung willen allein schon tun könnte.
Zu uns kommen ja die Menschen, die sich in ihrem Leben und in ihrem Glück und in ihren Wünschen völlig behindert und gehemmt fühlen und verstehen das nicht und kommen meistens mit Symptomen zu uns. Und wir versuchen dann Antworten zu finden, wozu eigentlich dieses Symptom da ist. Es fällt ja nicht vom Himmel, dieser Mensch hat es ja selbst produziert. Also warum hindert er sich mit seinen Symptomen eigentlich an dem, was er anstrebt? Und da versuchen wir in der Beziehung, in der gemeinsamen Arbeit, verschiedene Antworten zu finden. Wobei man sich ja vorstellen muss, dass Menschen sich in einer Psychoanalyse oder Psychotherapie mit so viel Vertrauen und Intimität in eine Beziehung begeben, wie sie das in ihrem Alltag und auch häufig in ihren Ehen oder auch in sehr engen Beziehungen gar nicht offen machen. Und das ist unsere Chance. Und deswegen ist es so etwas Einmaliges.
Und warum soll ich nicht was Schnelleres machen? Weil man könnte jetzt sagen, dass mit der Großmutter, also gut, wir haben festgestellt, die hat jetzt nicht in dem Sinn eine Krankheit, eine seelische Krankheit, wenn man es denn überhaupt so nennen möchte. Aber immerhin an einer Stelle sagt Freud ja, wie Sie vorgelesen haben, es sei pathologisch, dass es sich nicht entscheiden könnte. Das finde ich eigentlich auch noch Käs.
Ja, ich würde es auch nicht als pathologisch bezeichnen, sondern sie hatte große Schwierigkeiten, sich zu entscheiden. Ja, so ein Ambivalenzkonflikt, den jemand hat.
Ich glaube, das geht eher unter das, was Freud selbst auch das gemeine Elend
genannt
hat und an dem wir alle leiden, aber an dem man doch auch arbeiten kann. Man kann etwas besser davon verstehen und dann kann man, wie man das hier sieht, handlungsfähig werden und dann eben Entscheidungen treffen, die man vorher nicht hat treffen können. Die Psychoanalyse ist keine Heilslehre. Sie verspricht nicht das Heil, sondern sie verspricht eher Einsicht ins Unheil.
Anna Körreuter, Sie haben mir ja auch im Vorgespräch gesagt, Ihrer Großmutter, der ging es richtig gut eigentlich. Die hatte ein gutes Leben, sie hatte vier Kinder. Sie war für Sie eine wichtige Person. Sie haben auch gesagt, Sie haben 4 Jahre da gelebt.
Also gut ist vielleicht nicht das Richtige. Sie hat gern gelebt. Also sie war lebenslustig.
Mit gut meine ich auch nicht dauernd froh gelaunt.
Sie hat einfach gesagt, entweder mache ich den Beruf oder Kinder. Hat dann ja noch 2 Jahre gearbeitet in Paris in einer psychiatrischen Klinik. Hat dann meinen Großvater geheiratet und dann die 4 Kinder bekommen. Und nachher sind sie in die Schweiz und dann hat sie als Journalistin gearbeitet.
Sie haben mir so eine nette Geschichte erzählt von Ihrer Großmutter. Ich finde, damit können wir doch jetzt aufhören.
Also an einem Familienfest, als wir irgendwo draußen saßen, an der Sonne, hat es zu wenig Sonnenhüte gehabt und sie wollte nicht weg von den Leuten. Und in einem Feld nebenan hat sie so, ich weiß gar nicht, ob es Kohl war, vielleicht war es ein Rhabarberblatt, und hat es dann auf den Kopf getan und war dann ganz zufrieden.
Und war schon eine ältere Dame.
Ja, sie war dort 85.
Also zumindest, finde ich, klingt das lebendig und können wir dabei bleiben, dass die Psychoanalyse einen dabei hilft,
durchaus,
dass man nicht erstarrt.
Oder sich aus der Starre lösen kann.
Ja, das würde ich auch sagen. Sie hat ja auch als Journalistin, glaube ich, dann, obwohl sie selbst ihren Weg so gesehen hat, dass sie jetzt eine Ehefrau ist und Mutter, hat sie das aber sehr betont, vertreten, dass es ein Glück für Frauen jenseits des Hausfrauen- und Mutterdaseins gibt.
Das hat sie aber nicht von Freud gelernt.
Das hat sie nicht, aber ich glaube eben, das ist gerade das Schöne, dass Freud sie eben nicht indoktriniert hat. Ich finde es übrigens auch ein Erfolg und nicht ein Misserfolg, dass sie nicht Psychoanalytikerin geworden ist. Sie hat mit dem Freud das gemacht, was ihr bekam. Ja. Und sie blieb frei, auch anderes und sogar auch mehr sehen zu können als Freud.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.